Der brasilianische Fußballprofi Haik trennte sich im Juli 2019 von seiner Frau, mit der er 12 Jahre lang zusammen war und mit der er 3 Kinder hat. Ein Jahr später bestätigte er, dass er mit der Nichte seiner Ex-Frau verlobt war. Und mit diesem Fakt begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo, ja, hoffentlich nicht in der dritten Liga, Mike Werner.
Ja, moin auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob man es in meiner Stimme noch hört. Wahrscheinlich nicht, weil das Mikro ist nicht gut genug dafür, aber ich bin auch etwas etwas angeschlagen. Aber wir nehmen das heute auf und ja, damit starten wir rein. Wie geht's dir so?
Mir geht's, also ich bin auch etwas krank geworden. Meine Freundin hat sich angesteckt und wenn man zu zweit reist, dann steckt man sich da natürlich dementsprechend auch ein bisschen an. Ein bisschen Halsschmerzen, sonst ganz gut. Wegen dem Sound habe ich dir gerade schon erzählt, ich bin gerade in der Wäschekammer. Also ja, jeder Mensch, der mir nicht glaubt, dass ich wirklich unter widrigsten Bedingungen aufnehme. Ich sitze gerade vor einem Trockner, darauf ist mein iPad und neben mir habe ich eine Decke aufgehangen, damit irgendwie der Hall hier ein bisschen absorbiert wird. Es ist wieder zu viel. Wie geht's dir? Hast du auch die Woche wahrgenommen, als wär's ein Kaugummi? Die ging richtig, richtig lahm.
Ja, welche Woche? Die Woche ist, es ist noch Donnerstag. Also, es ist ja noch.
Ja, also,
gut, was
seit der letzten Aufnahme.
Die war aber auch Dienstag, die letzte Aufnahme.
Ja.
Also, ist ja anderthalb Wochen her. Einiges passiert. Würde ich mal behaupten.
Würde ich auch. Also man, irgendwie jeden Tag gab es 3 Exklusivnachrichten und jede war irgendwie krasser als die andere. Da wurde natürlich auch ein bisschen Fußball gespielt. Ich habe dir auch mal eine Frage mitgebracht, weil ich einfach mal, das hat mich in den letzten Tagen ein bisschen gewurmt. Wenn du damals auf dem Sportplatz warst, ne, als kleiner Bub, welcher Spieler warst du immer? Also es gab ja immer dieses, ich bin der und der, oder so. Wer warst du? Was ist so dein Go-To-Spieler?
Achso, ich bin der Spieler. Da hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Also, muss ja ein bisschen zurückgehen. Das war so 2007, 8, 9, 10. Die Zeit. Wer war man da? Also ich war auf keinen Fall so ein Ronaldinho oder so, das war ich nie. Messi, Ronaldo, war ich nicht.
Du kannst kurz drüber nachdenken. Ich sag mal, also ich hatte immer so 4 Spieler. Ich hatte einmal Lukas Podolski, weil das so der erste war von damals noch der Mannschaft, oder immer noch, glaube ich, der Mannschaft, der mich so am meisten beeindruckt hat. Dann na, Torwart Manuel Neuer und Guillermo Ochoa, also der Mexikaner mit dem Afro.
Aber damals
und,
schon?
Ich fand den richtig, also der war ja 2010, glaube ich, schon da und dann 2014, da war ich ja immer noch auf dem Sportplatz. War ja lange auf dem Sportplatz.
Ist auch noch ein bisschen jünger als ich.
Ja, Arschloch. Und David Villa, underrated.
Oh, David Villa ist Iniesta,
underrated fand ich immer Spieler.
Gut. Ich fand Iniesta immer gut.
Also
ein Herr Schweinsteiger, als Vorbild vielleicht. Und später, ich war großer Mario Götze-Fan, als Dortmund da 2 Meisterschaften sich geholt hat. Nach seinem Wechsel war ich dann kein Fan mehr. Und dann Reus fand ich auch mal ganz gut. Und sicherlich noch der ein oder andere Eintracht-Spieler.
Ich wollte gerade sagen, irgendwer von Eintracht, weil bei mir, weiß ich nicht, also ich mochte immer die ganzen Eintracht-Spieler, aber Boland war immer schon vergeben.
War mein absoluter Pick. Also Boland war.
Ja.
Die habe ich auch letztens wieder beim. Es war ja auch Tag der Amateure. Da habe ich ihn auch wieder gesehen. VfB Lübeck hat ja in der Nachspielzeit gegen Weiche Flensburg gewonnen. Und damit ist Boland nächstes Jahr auch wieder im Pokal dabei. Freue ich mich drauf.
Ja, aber sonst, also weiß nicht, sonst Eintracht-Spieler gab's damals so keine wirklich für mich. Kumba war einfach ein ganz anderer Spielertyp als ich, weil ich eher so dieser Lange war. Und Kumba war ja dieser Kleine eher. Dann am ehesten wahrscheinlich Pfitzner, aber auch nicht so. Also irgendwie damals schwer, sich mit Braunschweig-Spielern zu identifizieren irgendwie, als Kleinkind. Obwohl man natürlich viele, viele Identifikationsfiguren hatte, aber jetzt irgendwie, für mich gab's nicht so diesen einen.
Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ich glaube, da fallen einem schon viele Namen ein. Also Kennst du noch so Tim Danneberg oder so, der dann noch zu
Ach du
Osnabrück gegangen
Scheiße.
ist? Kennt man auch noch alle. Da gab es
Ja,
ja
das ist
genug.
halt zu viel. Und diese ganzen 2007er, 8er Profis, die allgemein, weil was da manchmal so auf dem Sportplatz rumgelaufen ist, da fragt man sich heute, wie konnten die manchmal Profis werden? Naja, wenn du nichts mehr hast, dann würde ich auch fast sagen,
Ja,
gucken wir uns die Relegationsspiele an, deswegen sind wir heute zusammengekommen.
genau.
Ich weiß nicht, mit was du anfangen möchtest, aber
Ich schlage vor, wir machen erst die Relegation zur ersten Liga, weil danach, also zu anderen gibt es, glaube ich, mehr zu erzählen, danach noch, was das für Bielefeld
ich
für
glaub's
Konsequenzen
auch.
hat. Von daher, lass uns die erste
Ja.
Liga oder VfB gegen den HSV zuerst abhandeln, Hin- und Rückspiel und danach die andere Relegation. Und wir fangen natürlich vorne an im Hinspiel. Und ja, das Hinspiel ist, ich habe es nicht so erwartet, aber es war ja mal super einseitig. Der HSV hat Glück, da nicht 6 Stück zu kriegen in Stuttgart. Und ja, verliert völlig zu Recht mit 3:0.
Ja, also es ist so, an sich hat der VfB zwei Stärken. Einmal Flankenstandards, habe ich mir aufgeschrieben, und natürlich Konter. Und wie HSV das beides wahrscheinlich einfach den Trainingseinheiten wegignoriert hat und meinte, ja, machen sie wahrscheinlich nicht gegen uns. Es ist ja mal so nach hinten losgegangen. In der ersten Minute war es eine Ecke von Borna Sosa, wo Mafropanos komplett alleine im Strafraum steht. Macht ihn zum 1-0 rein, danach lässt Guirassy noch ein 1 gegen 1 liegen, plus ein Elfer. Und als es in die Halbzeit ging, dachte ich, okay, das könnte sich jetzt rächen für den VfB. Aber der HSV kam überhaupt nicht nach vorne. Führig, glaube ich, mit dem ersten guten Spiel, seitdem er Stuttgart-Spieler ist. In der 51. Minute einen absoluten Steckpass auf Mio, der dann einfach rüberlegt auf Wagnermann, der auch völlig frei ist. Also
Aber
allgemein dieses Abwehrverhalten vom HSV, das war eine Katastrophe.
ja, hat an dem Tag nicht gereicht. Und ich fand, das 2:0 war richtig schön rausgespielt. Also Führich hat davor noch
Ja.
zwei Gegner abgeschüttelt, dann den Pass gespielt, der genau in diesen Raum geht, zwischen, also das so, dass der Außenverteidiger nicht mehr rankommt und der Stürmer, also Mio war es, glaube ich, dass der nicht so weit zur Eckfahne
Ja.
raus muss. Also perfekter Pass und das 3:0 ist dann wieder eine Ecke von Borna Sosa mal wieder, die reingetreten wird, und Guirassy steigt am höchsten, ist ein platzierter Kopfball. Hier habe ich eine Frage an dich, du als Torwart. Wie stehst du zu Spielern an den Pfosten?
Ich lege ganz gerne einen vorne hin. Also wir verteidigen nicht ganz die Pfosten, aber ich stelle einen so in diesen, so ein bisschen vor den Pfosten.
Ja.
Weißt du? Also so in den Raum rein, damit er auch so flache Bälle, die so in den Fünfer reintrudeln würden, wegverteidigen kann. Hinten meistens nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich das meist gut wegverteidigt kriege. Ja, also
Worauf
hinten Pfosten. Aber wahrscheinlich,
ich
ich sag
hinaus will,
mal,
ist halt die
bei
Ecke, die.
Stuttgart, wenn du weißt, dass die gute Standards schlagen, dann
Genau.
solltest du vielleicht einen hinten ranstellen oder vielleicht an den Pfosten ein, weil das
Ja, du musst mal
ja,
gucken.
weil es einmal, ja.
Du musst mal gucken. Also Stuttgart ist bekannt für gute Standards. Borna Sosa ist da, schlägt seit, wie lange spielt er jetzt da? Also ist bekannt für Flanken auf jeden
3 Jahre
Fall.
noch, 4 Jahren.
Und dann muss ich vielleicht auf die Idee kommen, zumindest, also wenn ich schon einen kassiere nach der ersten Minute, dann muss ich vielleicht auch auf die Idee kommen, hey, vielleicht stelle ich einen an den zweiten Pfosten, weil beide Tore fallen ja gleich. Es ist immer eine
Ja.
Flanke und der Ball schlägt dann am zweiten Pfosten ein und den hättest du den kleinsten Spieler hinstellen können, so ein Kittel oder so an den zweiten Pfosten und du kassierst die Dinger nicht. Dann steht es halt 1:0. Klar hätte Stuttgart vielleicht auch noch irgendeinen anderen dann reingemacht, das kann immer sein, aber von daher. Mit
Das war ja
1:0
nicht die.
geht's halt anders ins Rückspiel.
Ja, eben. Es gab ja, glaube ich, auch noch zwei Ecken, die nicht zum Tor geführt haben, die aber auch dementsprechend knapp waren, also die so knapp auf 7 Meter vorm Tor kamen und dann auf den zweiten Pfosten geköpft wurden. Da ist ja irgendwie ein Konzept zu erkennen. Und dass man die wirklich nicht verteidigt kriegt, das ist, also klar, hast du, ich sag mal, du hast jetzt nicht die besten Kopfballspiele, vielleicht Glatzel noch, aber dann wird es auch schon relativ dünn. Haier nicht, Ein Schonlau vielleicht noch, aber wenn dann Gyrassi und Mavropanos auf dich zulaufen, dann siehst du halt aus wie ein Schuljunge.
Ja, also
Also.
das war, da haben sie sich nicht gut vorbereitet, fand ich. Das ging ein bisschen einfach.
Ja,
Dann muss.
auch dieses Ballbesitzspiel und dieses Offenstehen von Tim Walter, was er, wofür er ja bekannt ist. Du lädst ja Stuttgart dazu ein, um ihre besten Sachen auszuspielen, also zu kontern. Und das haben sie auch immer wieder hinbekommen.
Ja,
Da wurde es ja immer wieder gefährlich.
vor allem, es ist ja so, der HSV ist ja, hat ja in der zweiten Liga jedes Spiel eigentlich den Ball gehabt und gegen,
Ja.
ich sag mal, Mannschaften, ja, wie jetzt, weiß ich nicht, Sandhausen oder
Regensburg.
auch gegen uns, also da kannst du das machen, da wird das nicht sofort bestraft, aber Stuttgart wartet doch genau darauf.
Ja.
Also, ich sag's dir, Heidenheim wäre ein unangenehmerer Gegner gewesen als der HSV, weil Heidenheim hätte nämlich auch schön Stuttgart machen lassen und die hätten
Ja.
auch nur gekontert. Da hätte Stuttgart nämlich schön sich da abquälen können. Und von daher fand ich, also sich da gar nicht anzupassen, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil die Qualität ist einfach eine ganz andere beim VfB
Ja, das ist
als der durchschnittliche Zweitligist.
natürlich, und ich finde, das zeigt auch irgendwie die Problematik von Tim Walter, dass er diese Sture, ich finde, Lotto King Karl hat auf Randsport was zu Tim Walter gesagt, ich lese jetzt einfach mal nur runter. Er verkörpert einen Trainertyp, der irgendwann nervt und sich verbraucht. Ich finde das anstrengend und unhanseatisch. Und ich finde, das passt ganz gut. Einfach jemand, der sich verbraucht, weil jedes Team weiß jetzt, wie man gegen Tim Walter spielen muss. Einfach machen lassen, ein bisschen die Räume dicht machen und dann einfach kontern, weil auch das Aufbauspiel wurde ja in dieser Saison öfter mal gestört, weil ich meine, Heuer Fernandes, das wird man jetzt auch im zweiten Spiel sehen, ist ein toller Torwart, aber er hat halt nicht diese Qualität, irgendwie ein Manuel Neuer oder ein Jan Sommer
Ich muss ja sagen, das haben die meisten
mit dem Ball
Bundesliga,
zu werden.
das haben die meisten
Ja.
Bundesliga-Torhüter nicht. Also da gibt's eine Handvoll und das war's. Ja, um das Spiel vielleicht noch abzurunden, es gibt noch eine glattrote Karte für Anzi Suhonen, der 9 Minuten vorher eingewechselt wird. Also völlig zu Recht
Ja.
mit offener Sohle gegen den Oberschenkel von Wanyoman. Und genau, damit ja, der HSV versucht es dann noch so ein bisschen den Anschluss zu erzielen, aber so richtig zu Chancen, bis auf einen Glatzelkopfball kommt sie auch nicht mehr. Von daher, das Hinspiel geht völlig verdient 3-0 an Stuttgart.
Ja.
HSV mit zwei Torschüsse, also zwei Schüsse aufs Tor. Stuttgart im Vergleich mit 9, ich glaube auch irgendwie 7-1 Ecken oder so. Das war schon relativ eindeutig und damit war das Spiel, also vielleicht nicht eine Vorentscheidung, aber es war schon ein klarer Fingerzeig, in welche Richtung auch das Rückspiel gehen wird, um mal die
Ja.
Überleitung zu schlagen.
Ja,
Und
und ich finde, das Rückspiel startet eigentlich, also besser kann es für den HSV nicht laufen, weil sie starten anders, sie pressen früher, kriegen dadurch Kittel in Szene gesetzt, der aus 20 Metern in der sechsten Minute kurz mal einen absoluten reinschweißt. Und dann ist es, finde ich, wie beim anderen Rückspiel in der Relegation, HSV bekommt einfach die Chancen nicht aufs zweite Tor hin. Also sie haben die Chancen, aber sie kriegen das zweite Tor nicht hin. Und dann
ja,
ist es in der,
ich würde sagen, sie starten auf jeden Fall mit einer anderen Energie rein, also aggressiver, präsenter, auch mehr Selbstvertrauen. Dann machen sie das 1-0 und das Stadion war ja da, das war ja alles angerichtet jetzt für eine Aufholjagd, aber Stuttgart war clever genug, dann, ja, was haben wir, die Ketten davor aufzubauen und halt, die haben nicht die Situation zugelassen, in denen der HSV gefährlich werden konnte. Der HSV hatte zwar den Ball, aber hat ihn auch sich hin und her gespielt. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, einmal mehr zurückgespielt als nach vorne. Vielleicht hätte man auch ab und zu mal das Risiko mehr suchen können. Aber sie sind halt nicht in die Situation gekommen, dass es in denen Gefahr erzeugt werden konnte. Und von daher flacht das Ganze halt so ein bisschen ab.
Ja, und wie wir es gerade schon angesprochen haben, kurz nach der Halbzeit ist es dann die einzige Stärke vom VfB. Es ist wieder so ein Konter, der von Guirassy rüber auf Mio gelegt wird. Mio hat ja nicht leeres Tor, aber ich meine, aus 5 Metern sieht Heuer Fernandes auch, also siehst du als Torwart immer scheiße aus, weil da kannst du ihn auch nicht richtig verteidigen. Mach da rein, dann ist das Ding eigentlich schon fast gegessen. Und hast du den Torjubel gesehen von Mio und Führich?
Ja, vor der Nordtribüne, also, ja,
Ja.
aus den Emotionen heraus, ja, Vielleicht, also ich wäre super abgegangen als Nordtribünengänger, sage ich mal. Also.
Ja, aber ich finde, das war nicht der schlimmste Torjubel, den es gab bei den Relegationsspielen. Ich finde, da hat sich Hollerbach dann noch ein bisschen rausgetan, weil ich, weiß nicht, Ronaldo-Torjubel immer ein bisschen komisch finde.
Finde ich auch.
Aber
Denk dir was aus, Junge. Bist nicht
ja,
Ronaldo.
eben, aber
Spielst bei
auch bei
Wiesbaden.
Ronaldo, also ich meine, wenn da so ein 38-Jähriger nochmal so ein Züh zündet, ja, schon ein bisschen komisch. Und wenn das dann ja eben in der dritten Liga jemand macht bei einem, ich glaube, 3-0 oder so, das ist dann auch einfach, also das sieht man in der Kreisliga öfter als im Profifußball. Naja.
Genau.
Dann, ja,
Ja,
mach
dann mache
weiter.
ich. Dann, ja, gibt es den absoluten Nackenschlag für den HSV. In der 64. Minute ist es Schonlau, der also früher oder im Training, wenn du Rondo spielst und dann ein halb hohes Ding zum Nebenmann schießt und der muss dann
Ja.
dafür in die Mitte, dann nennt sich das Schweinepass. Und genau das Ding war das, was Schonlau da auf Fernandes gespielt hat. Der, ja, tritt da ein Luftloch, trifft den Ball nicht richtig, der Ball springt halt vor Mios Füße und ja, schiebt das Ding ein, 2-1, Deckel drauf. Ich fand das richtig,
Ja,
also es hat mich
ich.
richtig geärgert, dass nur Fernandes dafür Kritik bekommt und dass
Ja.
keiner mal erwähnt, dass Schonlau da einen halb hohen Aufsetzer auf seinen Torwart spielt, der angelaufen wird. Also,
Weißt du, was das ist? Das ist ein Anscheißerball.
ja,
Das sind
Schweinepass.
diese Bälle auch so auf 3 Metern, wenn du wenn du bei Rondo oder Hütchen oder wie man es, Eckchen nennt man es, glaube ich, auch,
Ja klar.
so ein 3-Meter-Pass mit so 100 km/h draufziehst, weißt du? Das ist ein Anscheißerball.
Kompletter
Und
Anscheißerpass.
genau, das war, ich meine, Heuer Fernandes sieht auch nicht gut aus, weil da frage ich mich, warum nimmt er nicht den linken? Weil den rechten nimmt er ja so mit der Bewegung des Balles mit und den linken hätte er dann schön entgegengesetzt, hätte er dann schön wegziehen können. Ich meine, Heuer Fernandes sieht nicht gut aus. Als Torwart muss er ihn wahrscheinlich irgendwie besser treffen, aber der Ball von Schonlau ist wirklich eine absolute
Ja, vor
Frechheit.
allem, also Schonlau ist vorher jetzt nicht wirklich unter Druck, hat eigentlich Kontrolle über den Ball. Also eigentlich kann er da
Ja.
auch einen schönen flachen Pass hinspielen. Dann schlägt Fernandes das Ding einmal 50 Meter nach vorne und gut ist. Aber so, ja.
Eben.
Danach gab es noch
Ja, vor allem.
eine schöne Rudelbildung mit 4 gelben Karten.
Ja.
Schiri stand da auch nur nebenbei und hat einfach nur geguckt, wem gebe ich
Ja.
jetzt alles gelb.
Das
Insgesamt
war richtig schön, das
glaube
sehe ich
ich.
immer am liebsten, wenn so viermal zack, 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 einmal so.
Ja,
Wirklich
genau.
einfach so in die Runde rein und jeder weiß schon, wer gelb bekommen hat. Das ist so geil.
Ich glaube auch, insgesamt gab es ja 11 Gelbe, glaube ich, in dem Spiel. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Das ging ja im 5-Minuten-Takt.
Naja.
Ich würde aber nicht mal sagen, dass das ein
Das
unfaires Spiel
war.
war. Das war, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich da
Nee.
gegenseitig umkloppen. Von daher.
Nee. Also ich meine, klar, dass irgendwann Hitze reinkommt, vor allem wenn du 2-1 hinten liegst und ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatte Führig auch wieder irgendwie gejubelt oder so. Ich weiß nicht, warum da jetzt eine Rudelbildung stand. Kittel war ja der Erste, der so auf die Jubeltraube des VfB draufgegangen ist.
Ja.
Ja, ich meine. Emotionen, lass mal Emotionen sein, ist alles okay. Wir sind
Ach,
Vertreter davon, dass Emotionen im Spiel wichtig sind
prinzipiell,
und sowas sieht man doch auch gerne.
prinzipiell schon. Wenn man jetzt nicht der
Eben. Na gut.
Angekackte ist, dann ist okay.
Ja, das stimmt.
Genau, also dann, ja, der HSV versucht es halt noch so richtig zustande, kommt nichts mehr und in der 90. ist dann nochmal ein Konter, wo Silas dann am Ball kommt im Strafraum 1 gegen 1, schlägt einen Haken. Verteidiger ist weg und ja, dann steht's 3-1.
Königsdörfer und Reis wurden in die Frührente geschickt, weil das war ja wirklich ein Haken, der stand 2 Minuten vorher schon, weiß nicht, auf Twitter. Und boah, der war also eiskalt von Silas natürlich auch der Abschluss, aber die da so wegzuschicken, das ist ja nochmal ein bisschen Disrespect. Aber an sich muss man sagen, VfB gewinnt über 2 Legs absolut verdient. Jetzt kam auch auf Twitter und Insta und was weiß
Aber
ich,
ich,
die ersten Sachen,
bevor
ja?
wir weitergehen, ich würde noch ein paar Spieler loben wollen. Also würde nicht nur kritisieren beim HSV. Ich finde, sie haben es versucht. Ich fand, sie hätten vielleicht irgendwann den Ansatz ein bisschen ändern müssen. Klar, im Rückspiel brauchst du dich auch nicht mehr hinten reinstellen. Das ist Quatsch. Aber man hätte im Hinspiel einfach ein bisschen konservativer auftreten sollen, ein bisschen
Ja.
mehr auf Sicherheit bedacht. Ich fand im Rückspiel auf jeden Fall Dompe hat mir sehr gut gefallen. Kittel fand ich beide sehr aktiv. Also vorne für mich die beiden besten.
Ich finde
Und
Glatzel zweimal eine No-Show. Also
ja, würde ich mitgehen.
kann man jetzt sagen, kriegt man nicht in Szene gesetzt oder er kriegt sich nicht in Szene gesetzt, aber eins von beiden trifft wahrscheinlich irgendwie den Punkt.
Ja. Und
Das
schon
irgendwie auch.
ein Schonlauf fand ich, also jetzt den Rückpass mal ausgenommen vom 2-1, fand ich auch gut. Also hat mir eigentlich gefallen. Es ist nicht alles schlecht. Ja, aber letztendlich war Stuttgart eine Nummer zu groß, muss man ganz einfach sagen.
Also, ich meine, Stuttgart ist ja nur unten drinne wegen dem Labbadia-Ding davor Matarazzo. Ich meine, unter Hoeneß spielen sie guten Fußball, haben, glaube ich, ein Spiel verloren aus 11 und zweimal unentschieden oder so, also acht Siege. Die wären da nicht unten reingekommen mit Hoeneß. Ja, die haben Selbstvertrauen. Allgemein ist es immer schwer, über Relegation zu reden, weil, wie ich gerade sagen wollte, jetzt kamen die erst mit Relegation abschaffen und so und
Finde ich auch.
ich,
Also,
ja?
mach du erstmal deine Meinung dazu. Ich habe da auch eine zu.
Also ich meine, ich finde Relegation ganz cool, weil ich es mag, dieses nochmal ein Spannungsmomentum am Ende der Saison, finde ich ganz nett. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die Diskrepanz zwischen Erstliga- und Zweitligaverein leider zu groß ist, als, wie man jetzt gleich sehen wird, Zweit- und Drittligaverein. Deswegen weiß ich nicht, ich finde, man sollte irgendwie ein bisschen das Relegations System ändern. Also ich wäre, das macht ja, glaube ich, die Premier League oder also die Championship, wo sie Dritten gegen Vierten spielen und 15 gegen 16. Das finde ich gut, weil dann hat man
In
halt
England ist
einen aus der Liga, ja.
3 gegen 6 und 4 gegen 5 und dann Finalspielen Wembley. So läuft das da,
Ist
meine
ja
ich.
Quatsch.
Also so ein Miniturnier. Also meine Meinung dazu Relegation, also klar ist das cool, sich das anzuschauen, also als neutraler Zuschauer. Ich meine, da geht es immer heiß her. Es geht auch meistens, da kommen wir später auch noch zu, meistens auch übers Ziel hinaus. Aber es ist halt einfach nicht fair, dass der VfB Stuttgart, der eine scheiß Saison spielt mit drei Trainern oder vier Trainer,
Naja.
vier Trainer, dann am letzten, dann doch noch mal irgendwie diese Chance bekommt. Über 34 Spieltage haben sie nicht genug Punkte gesammelt, um auf Platz 15 zu kommen. Und dann kriegst du noch die Chance, hast das ist dreifache am Budget wahrscheinlich, circa. Und spielst dann noch gegen den Zweitligisten, der eigentlich eine gute Saison gespielt hat. HSV hat 66 Punkte geholt, glaube ich. Das ist, ja,
Zweitbester.
ist uns damals auch passiert, mit 66 nicht aufzusteigen. Und ist einfach nicht fair, der HSV hätte einen Aufstieg verdient gehabt. Und dann muss man sich halt fragen, also muss sich halt fragen, ob, also ist ein Sicherheitsnetz für die erste Liga mehr nicht, weil
Ja.
müsste das anders aufbauen, also in der zweiten zur dritten Liga gewinnt meistens der Drittligist sogar, aber das erste zur Zweitliga, da ist einfach zu viel Lücke schon, da hast du in zwei Spielen keine Chance. Da müsstest du auch einfach mal über einen Turniermodus nachdenken, weil für das TV-Geld ist ja immer das Argument, braucht man ja unbedingt diese Spiele. Es gab ja auch den Vorschlag aufzustocken, also zwei Mannschaften mehr
Ja.
in Liga 1, dann hast du da schon mal vier Spieltage mehr und dann halt noch so ein kleines Dritter gegen Vierter Hin- und Rückspiel in der zweiten Liga um den letzten Aufstiegsplatz. Das
Hey,
wäre auch fairer.
wenn man 15 gegen 16 spielen würde in der ersten und zweiten halt, also immer 15 gegen 16 und dritten gegen vierten, dann hätte man zwei Spieltage mehr oder vier sogar mehr, also vier Relegationsspiele mehr, was natürlich interessant ist. Also einmal ist die Qualität höher, weil die Mannschaften haben sich jetzt schon in der Saison zweimal gegeneinander gespielt. Die sind ungefähr das gleiche Niveau meistens und es ist einfach, ja, es ist einfach interessanter. Man muss es so sagen. Also stell dir mal vor, jetzt Pauli wäre Vierter geworden, dann hätte man einfach ein
Oh Gott.
Hamburg-Derby in der Relegation gehabt. Also das
AKA
wäre überragend gewesen. Gut, dann hätte man,
Dritter Weltkrieg.
ja eben, dann hätte man in der ersten Liga hätte man dann Hoffenheim gegen Stuttgart. Ja gut, also
Ja,
ist jetzt nicht
gut.
so. Nee, war nicht. War
Augsburg war noch
Bochum. Ja, Bochum
Bochum
oder
auch, ja.
Augsburg. Ja, also ich meine, das wäre, also Bochum-Stuttgart wäre ja auch interessant gewesen. Ich meine, VfB Hamburg ist auch sehr interessant, aber es ist einfach, wie du gerade meintest, es ist einfach eine zu große Lücke von der ersten auf die zweite Liga.
Ja, ist einfach nicht fair, dass der Erstligist da eigentlich so bevorteiligt wird. Apropos, Ich habe es ganz vergessen, am Anfang anzusprechen. Wir haben ja eine Rückmeldung bekommen auch. Erstmal danke dafür. Wir wurden aufgeklärt, warum der Drittligist oder nee, der Zweitligist gegen den Drittligist das Rückspiel zu Hause hat. Liegt daran, dass erste und dritte Liga am Samstag den letzten Spieltag haben und die zweite Liga am Sonntag. Und dadurch hat der Erst- bzw. Drittligist natürlich mehr Vorbereitungszeit. Daher hat dann der Zweitligist jeweils das Heimspiel im zweiten Spiel, um halt das bisschen auszugleichen. Ja, wieder was gelernt. Genau. Und damit, ja, wollte ich dich jetzt noch so ein bisschen fragen, wie stehst du jetzt zum HSV? Wie würdest du das jetzt bewerten für nächstes Jahr auch?
Ja, also ich denke mal, es ist ja für jeden HSV-Fan wieder scheiße. Es beginnt jetzt das sechste Jahr in Folge, wo man sich denkt, ja, eigentlich müssen wir auch mal wieder aufsteigen, und dann steigen halt so Mannschaften wie hier Darmstadt und Heidenheim vor dir auf. Ich finde,
Aber auch verdient halt, ne? Also,
Naja,
sind beide
ich
verdient
meine,
hoch.
irgendwo, ja, ich weiß, aber so aus Hamburger Sicht denkt man sich dann, der große Bundesliga-Dino kriegt's nicht hin, und dann so kleinere Vereine ziehen an ihm vorbei. Ich denke mal, man wird wahrscheinlich mit dem weitermachen. Das hat ja Jonas Beuth auch schon durchklingen lassen. Ich würde ihn sofort feuern. Also ich bin absolut kein Fan von ihm. Das hat man wahrscheinlich jetzt schon hier und da mal rausgehört. Ich finde ihn super unsympathisch. Ich finde den Fußball, den er spielt, nicht gut. Und dann, wenn sich das alles so hochschaukelt, nee, ist nee. Also ich finde, da würde ich Dings, da würde ich Lotto King Karl auf jeden Fall zustimmen und einfach sagen, der ist nicht hanseatisch genug. Also der, weißt du, der nee,
Du
der
bist
passt da
einfach
nicht
kein
richtig
Fan.
rein. Ich finde,
Also,
nee, auch nicht.
ich würde sagen, also ich würde es ein bisschen trennen. Eine ist Sympathieebene, da ist er bei mir jetzt auch nicht ganz weit oben. Aber das, was er in Hamburg macht, hat er auch schon, also 66 Punkte holst du ja auch nicht mit einem schlechten Trainer. Und es ist ja eine klare Idee von Fußball da, das ist ja auch mal was Schönes, auch eine Idee, die nicht tiefstehen und kontern ist. Ist ja mal ein löblicher Ansatz.
Aber du bist jetzt, also du hattest jetzt zwei Relegationsspiele und bist eigentlich
Er
wegen
muss,
diesem System immer wieder auf die Fresse geflogen.
ja, du musst halt mal
Und wenn ich
bereit
mir
sein,
vorstelle, wir,
dein System auch
genau, ja,
anzupassen.
also er muss einen Entwicklungsschritt wagen. Vor allem angenommen, er wird in die erste Liga gehen, mit diesem Ballbesitzfußball wird er durchgereicht.
Ja.
Da trennt man sich dann nach dem achten Spieltag von Tim Walter mit, weiß nicht, 1 zu 23 Toren. Weil so ein Bayern München, die laufen dich da an, und dann, egal ob Heuer Fernandes da einen Anscheiß dabei kriegt oder nicht, der kriegt Druck. Wenn da so ein Mané oder ein Leroy Sané auf ihn zuläuft, also gibt's auch Schöneres.
Ja, also ich würde noch mit ihm weitermachen. Ich glaube auch, dass er kein schlechter Trainer ist, aber er muss jetzt halt unbedingt diesen Lerneffekt haben, sich auch anzupassen, dass wenn er nächstes Jahr vielleicht, man hat ja auch Gegner, wo man jetzt nicht zwingend der Favorit ist. Das gab es ja dieses Jahr nicht. Es gibt ja nächstes Jahr Spiele gegen Schalke und Hertha. Da bist du ja nicht zwingend der Favorit. Da will ich auch mal einen Fortschritt sehen
Gegen
und
Braunschweig auch noch.
ja klar, gegen uns natürlich auch klare Außenseiter. Da will
Ja.
ich auch mal den Lerneffekt sehen und vielleicht mal eine eklige HSV-Mannschaft, die es dem Gegner schwer macht und dann halt Nadelstiche setzt. Das würde ich mir
Ja, das
wünschen.
ist halt wie ein Christian Tietz. Titz? Titz. Tietz ist der Spieler, der auch auf Ballbesitz setzt, aber dann gegen halt so Mannschaften wie den HSV haben sie ja auch gekontert, und dann haben. War halt ein Ergebnis da.
Ja.
Zweimal drei Punkte eingefahren.
Er ist jetzt nur das
Also, ich
Problem,
meine,
dass Christian
man
Titz
sieht
schon an
ja.
der Seitenlinie stand beim HSV damals.
Ja, aber da haben sie ihn. Ey, sorry, Christian Titz beim HSV entlassen, das war auch unfair.
Ja.
Das
Ja,
war
das
wirklich
war.
unfair damals.
Da haben schon andere Trainer mehr verbockt, glaube ich.
Ja. Apropos verbockt.
Ja, wir gehen rüber.
Wir gehen rüber. Und wie du meintest, das Rückspiel ist eigentlich immer der kleine Vorteil, ist so lange Vorteil, solange man nicht im Hinspiel absolut weggeknallt wird. Genau das ist Arminia Bielefeld passiert. Bei Wien Wiesbaden waren sie zu Gast und kriegen absolut verdient auch eine 4-0 Reibe.
Komplett absolut verdient. Es
Es
war,
geht schon los, ja.
also ich fange mit Statistiken mal an. Es ist wieder ganz aussagekräftig. Also 2,18 zu 0,88 XG und sieben Schüsse aufs Tor für Wiesbaden und ein einziger für Bielefeld.
Sehr
Und
gut.
das ist ein Armutszeugnis nach dem Magdeburg-Spiel schon, wo Bielefeld gar nichts hinbekommen hat. Noch ein Spiel, noch ein Totalausfall offensiv. Ja, das war absolut nicht zweitligatauglich.
Ja, das ist auf jeden Fall offensiv ein Totalausfall und defensiv, weil Wiesbaden hat schon in der, ich glaube, zweiten Minute eine Chance, machen es dann nicht rein und dann in der sechsten Minute ist es ein Doppelpass von Eze mit, ich glaube, Wurz, ist auf der Seite durch, bringt eine Flanke rein und Bretagne steht absolut komplett alleine, 8x8 Meter um sich rum, im Strafraum, köpft ihn rein, Ramos wäre wahrscheinlich nicht mehr hingekommen, rutscht aber auch weg.
War Andrade, glaube ich.
Und das Andrade?
Ja, ich wollte auch noch, also ich würde noch sagen, Gebauer in der Anfangsphase war vogelwild auf rechts, Rechtsverteidiger bei Bielefeld. Die ganze linke Seite von Wiesbaden war offen. Da ging ein Angriff nach dem anderen drüber und das Tor ist dann die logische Folge in der sechsten Minute. Also
Naja.
weiß auch nicht,
Ja,
was da los war.
dann hat Wiesbaden vor der Halbzeit noch eine Chance von Eze, der dann an Freisee scheitert.
Der läuft 70
Und
Meter,
von,
der läuft 70 Meter ohne
naja.
einen Zweikampf zu führen und kommt dann zum
Ja,
Abschluss.
das ist ja auch nicht das erste und letzte Mal in diesem Spiel, dass das so passieren wird. Und ja, ich finde, man hat Bielefeld sowohl bei den Fans wahrscheinlich nicht so ganz, aber auch irgendwie dieses, irgendwie geht heute nichts, irgendwie läuft nichts und dann wird man natürlich nervös und dann gibt man das ganze Spiel aus der Hand und dann passieren halt so Sachen wie in der 50. Minute Freistoß, Eze, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, legt ihn über die Mauer, Freise hält ihn gut und die ganze Bielefelder Abwehr pennt, Wurz mit dem Nachschuss 2 zu 0 und ja, es ist irgendwie, es passt alles. Bielefeld war
Ab dann
zu,
sind's
ja.
Auflösungserscheinungen für mich. Also
Ja.
weiß ich. Wolltest du zu dem Tor noch was sagen? Sonst würde ich das nächste schon.
Nee, es ist einfach zu langsam. Sie sind einfach nicht im Kopf da. Also sie, ja, sind
Sind
einfach lahm.
sowohl im Kopf als auch physisch, also läuferisch zu langsam. Also sowohl bei der Brooklyn-Eze-Chance in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit beim 3-0 in der 60. ist es einfach ein hoher Ball, der geklärt wird von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kommt jedenfalls auf Bretagne. Das ist auch ein Muster, was es zigmal gab in den beiden
Ja.
Spielen. Langer Ball auf Bretagne, der lässt klatschen auf Hollerbach oder Eze.
Aber den legt er auch super ab, muss man sagen.
Macht er gut und dann geht halt die Post ab und Pritel sieht aus wie ein Altherrenspieler gegen Hollerbach. Der läuft ihm mit Ball komplett weg über 50 Meter. Schiebt dann einen Innenpfosten rein. Es passt natürlich auch wieder, dass der nicht rausspringt, sondern eben ins Tor geht.
Naja.
Und ja, 3-0. Dann
Hast du dir Jecke angeguckt?
in welcher
Der,
Szene?
der, das, in der Szene, da läuft Hollerbach ja aufs Tor und
Ja,
Jäckel verteidigt
es.
den leeren Raum. Also, ich weiß nicht, was er da verteidigt, aber auf jeden Fall kein Spieler und dann geht er natürlich viel zu spät hin, muss grätschen, kommt auch nicht mehr ran. Also, Jäckel hätte einfach versuchen müssen, ins 1 gegen 1 oder halt ins Zweikampf zu kommen. Aber sowas ist ja wirklich, das ist, ja,
Basketball,
das
im
ist
Basketball
einfach.
wird das Help Defense genannt. Also, wenn dein Gegenspieler dich geschlagen hat und dann Richtung Korb dribbelt, dann muss eigentlich einer reinrotieren. Und genau das hätte Bielefeld auch ab und zu mal gebrauchen können, ein bisschen Help Defense. Weil wenn ein Zweikampf gewonnen wurde von Wiesbaden, danach war Bielefeld komplett offen. Also da war ja gar nichts mehr. Da war keine
Naja.
Restverteidigung, nichts.
Ja, die Restverteidigung wird dann auch nochmal richtig schön offengelegt. In der 81. Minute kommt wieder so eine Friedenstaube in den Strafraum, den Stritzel schön wegfängt und dann einen Abwurf à la Manuel Neuer macht. Einfach lang raus auf Ördale, der ist alleine durch, läuft dann an Freise vorbei, was ja, Vassiliades räumt Freise noch ab, also es passt irgendwie alles zusammen.
Da
4-0, Ding ist gegessen
habe ich noch
und,
zwei Punkte zu, also
ja.
zu dem Tor. Erstmal, warum, ich weiß, du liegst 3-0 hinten und musst eigentlich ein Tor erzielen, aber warum gibst du Das ist wie bei FIFA, wenn du auf sehr offensiv stellst in der 90. Minute und alle nach vorne und dann ist wirklich keiner mehr hinten. Warum stellst du nicht noch einen da hinten hin? Weil dann,
Ja, aber
ich
also
sag
ich
mal,
meine, was hier leer ist.
du hast doch das Rückspiel. Vasiliades
Ja?
steht 20 Meter vor Ayedel, also näher zum Wehner-Tor als,
Ja, eben. Da frage ich mich, also ich meine, die wissen ja, dass da jemand im Rücken lauert und die wissen, wenn jetzt ein langer Abschlag kommt, weil
ja.
Freiser auch nicht weit genug draußen ist, der ist durch und darauf scheißen sie irgendwie und da kriegen sie dann auch die Rechnung für und
Ja,
ja, die
verstehe
Rechnung
ich nicht.
zeigen dann auch die
Nein, weil
Bielefeld-Fans, weil
bin
ich wär
zum
auch
vier, ich bin
angepisst.
zum 4-0 noch nicht ganz fertig. Also erstmal, du hast ja das Rückspiel noch. Also klar, musst du offensiv spielen, aber vielleicht wirkst du in der 87. Minute noch das 3-1 rein. Dann reicht dir für ein Rückspiel erstmal
Ja.
ein 2-0, um wieder auf das Ganze zu egalisieren. So brauchst du halt 4. Und dann frage ich mich auch, Vasiliades hätte mal über eine Notbremse nachdenken können,
Habe
finde
ich
ich.
auch gedacht.
Also, dann
Ich
zieh ihn
dachte,
doch
also
und fertig ist, dann bist halt vom Platz, aber kein viertes Gegentor.
Ich hab's ja auch live geguckt und er hat ihn ja aufgeholt. So ist es ja nicht. Also Oerdan ist jetzt auch nicht der Schnellste. Und was sie alles holt ihn ein, da dachte ich, okay, den zieht er jetzt gleich weg. Und dann kam nichts. Und dann diese Freise, was hier die hat, das passt dann auch einfach perfekt irgendwie. Ja, also ich meine, 3-0 ist immer 3-0 und irgendwie was hier die hat, das ersetzen ist natürlich eklig, aber ist besser als ein 4-0 zu haben. Weil so gehst du ins Rückspiel und
Ja, klar.
ja.
Das gleiche Punkt wie mit der Absicherung.
Ja.
Warum gibst du schon alles preis sofort, also schon im Hinspiel alles preisgegeben? Anstatt einfach nochmal.
Ja.
Ich meine, es ist zwar unrealistisch, ein 3-0 ist eine scheiß Ausgangssituation, aber es ist besser als ein 4-0.
Ja, eben.
Vor allem,
Ich meine.
du gehst ja auch im Rückspiel, kommen wir ja gleich noch zu, gehst ja noch in 1-0 in Führung, dann brauchst du auch nur noch zwei. Also,
Ja.
verstehe.
Und es sah ja auch lange danach aus, als würden sie noch ein zweites reinlegen. Aber ich denke mal jetzt erstmal zu der Szene, die wahrscheinlich ja am interessantesten jetzt für dieses Relegationsspiel ist. Die Fans provozieren eine Spielunterbrechung, wollten aufs Spielfeld stürmen, werfen Pyros, haben ihren eigenen Athletiktrainer, glaube ich, getroffen. Klos hat da ja, man muss einfach sagen, die Scheißaufgabe, irgendwie mit den Fans da ins Gespräch zu gehen, ist auch völlig fertig. Ich habe ja auch zu dir gesagt, der muss erstmal Gespräche führen, danach noch 10 Minuten Fußball spielen und dann noch ein Interview. Also was dem Mann mental abverlangt wurde, ist zu viel einfach für eine Person. Ja, es ist einfach.
Ja.
War nicht schön zu sehen.
Ja, es ist halt, also auf, also mal so ein bisschen das oder meine Sicht da darzulegen. Also ich kann verstehen, dass Sicherung durchbrennt, wenn du von der ersten in die Zweitliga absteigst und dann im Hinspiel in der Relegation zur dritten Liga 4-0 verlierst. Also da bin ich auch sauer. Ich frage mich dann aber, warum man das so äußern muss. Dann kann man doch auch schnell
Ja.
eine Tapete sprühen mit. Was weiß ich, wir sind Bielefeld und ihr nicht, oder verpisst euch alle, keine Ahnung, und dann gehst du aus dem Block, dann hast du auch ein Zeichen gesetzt. Und ich meine, als aktive Fanszene, du machst ja auch so viel kaputt dadurch, weil du kriegst im Zweifel wieder Stadionverbote und du hast ja
Vielleicht ein
auch,
Geisterspiel.
ja, das sollten sie eigentlich nicht mehr machen, aber du hast ja auch Privilegien, so. Ich weiß jetzt nicht, wie Bielefeld darauf reagiert, wie das aufgearbeitet wird, das wird man sehen. Aber du hast ja als Ultraszene auch Privilegien, so Stände im Stadion, irgendwelche Materialcontainer, was weiß ich, Kartenkontingente, was da alles gibt, Choreo, Erlaubnisse. Also damit machst du dir ja so viel kaputt und auch für andere Szenen kaputt, weil Böller werden ja eigentlich seltener eingesetzt. Und dadurch,
Ja.
das konterkariert wieder jegliche Bemühung für ja, Akzeptanz von Ultraszenen und auch
Genau.
Pyrotechnik, dass man mal, also man ist ja
Weil
sowieso
es
meilenweit weg, aber dass das mal wieder überhaupt aufgenommen wird, da eine
Ja.
Diskussion, dass man da
Jetzt
eventuell
kommen.
Wege, was in die Wege leitet, dass das mal möglich gemacht wird, kontrolliert, da ist, ja.
Jetzt hat man den Gegensprechern einfach wieder einen Grund gegeben zu sagen, ja, warum sollten wir das erlauben? Vielleicht sogar noch verschärfen irgendwie, was weiß ich. Ich habe mich gerade da zurückgeerinnert, dass du auf irgendwie einer Party ein ganz nettes Gespräch über Derbys hattest. So in dem gleichen Vibe fühle ich das dann auch. Wenn über Pyro gesprochen wird, warum macht ihr das doch dämlich? Und das verstehen dann immer so viele nicht, die sich vielleicht nicht mit der Fußballmaterie befassen. Hab mir auch gestern ein Video angeguckt über einen Amerikaner, also Amerikaner und Fußball ist wirklich eine ganz eigene Sache. Und der meinte dann, ja, ich gucke mir jetzt irgendwie so, da wurde irgendwie, also da wurde einfach Fußball für Amerikaner leicht erklärt. Und dann hat er gesagt, ja, ich gucke mir das an, dann kann ich mir auch ein Team auswählen. Dann dachte ich mir, was ist das denn, Team auswählen? Das hatte ich ja auch noch nie. Ich bin nicht bei FIFA, wo ich Bock drauf habe, gerade mal mit, weiß nicht, Kaiserslautern zu spielen, sondern man fuchst sich in ein Team rein und man, entweder man verliebt sich oder halt nicht.
Ja, du guckst
Man kann nicht einfach
Fußball,
ein Team
du
wählen.
guckst, also ich meine, bei uns ist man ja vorgeprägt, bei uns gab es ja nur eine Option, aber wenn du als Außenstehender, du guckst ja irgendwann Fußball und dann hast du ja irgendwann, du entwickelst ja automatische Sympathien für die eine oder
Naja.
andere Seite und dann erlebst du vielleicht noch, meistens bei den meisten wird es eine Meisterschaft sein, sind wir mal ehrlich, es wird nicht der Abstieg sein und dann bleibst du halt bei dem Team hängen, so mehr oder weniger läuft das ja ab.
Ja, eben. Ja, aber die ist, also, weiß ich nicht. Es ist immer schwierig und Pyro ist schwierig. Wir beide mögen ja Pyro-Shows, finden die ganz gut. Aber wenn sowas passiert, dann ist das dann zu viel des Guten, vor allem wenn es
Kannst.
dann auch irgendwelche, eigentlich, ja, ich meine Unbeteiligte gibt, ich meine Athletiktrainer.
Ja, das geht auch nicht.
Was
Und
hat denn.
das kannst du auch nicht verteidigen, dann vor gar keinem wieder.
Nee.
Also, ja.
So, ist schwierig.
Nächstes Mal malt Plakat und geht aus dem Block. Also, das wäre meine, so wie ich das handhaben würde,
Ja,
vielleicht als aktive Fanszene dann. Weil mit anderen
genau.
macht man sich nur viel kaputt. Und,
Weiß nicht, die hatten ja, ich glaube, Bielefeld hatte ja auch einen Stimmungsboykott vor. Ist natürlich dann relativ schnell das 1-0 gefallen, was dann wieder ein bisschen Stimmung hochgebracht hat. Aber an sich, ich meine, diese Sachen, die jetzt keinem wehtun, richtig, aber wo man merkt, okay, hier fehlt was, also Stimmungsboykott aus dem Block gehen, allgemein das Team nicht supporten, sowas halt, aber nicht so. Dann, ich finde, Klos, auch Arsch der Runde, muss da mit den Fans diskutieren. Das Interview von ihm fand ich sehr, sehr stark. Also, wo er meinte, er kann sich heute nicht vor eine Mannschaft stellen. Ich meine, man merkt ja auch, er ist Bielefelder durch und durch, aber wahrscheinlich auch eher, was die Reaktion der Fans angeht, auf deren Seite, als irgendwie die Mannschaft jetzt zu verteidigen, was jetzt natürlich jetzt, wenn es ein Böller uns angeht, jetzt nicht, aber was allgemein die Stimmungslage anging, fand ich gut. Ich finde es unnötig, dass Eppendorf, der Meppentrainer, ist der Eppendorf?
Kurz husten. Ich weiß es gerade nicht, wer es war, aber meintest du ja.
Unnötigerweise kritisiert. Verstehe ich nicht, weil
Junge,
ich meine, man darf da auch mal was
der
gegen
Mann hat
seine
gerade
gegen.
eine seiner schwersten halben Stunden, die schwerste halbe Stunde seiner Fußballkarriere mitgemacht und dann gibt er ein Interview, in dem er sehr, sehr ehrlich ist. Einfach
Ja.
mal Tacheles redet und dann kritisierst du ihn, Junge. Alter, komm, lass es.
Weil das nicht mannschaftsdienlich ist oder so. Ich meine, wer sagt, ich meine,
Das setzt ja eine Mannschaft
sowas
voraus.
würde. Ja, aber ich meine, man kriegt ja nicht immer alles mit. Ich glaube auch, dass sowas auch ganz gerne mal in der Kabine gesagt wird. Und wenn man das jetzt vom Interview sagt, ist es auf einmal nicht mehr tragbar. Also, das ist wieder so.
Ja, das ist wieder dieses, wir wollen Typen haben und dann gibt es Typen und dann regst du dich wieder drüber auf. Das ist genau das.
Naja.
Es ist mal nicht dieses Standard-Interview, ja, wir haben uns viel vorgenommen, es hat nicht funktioniert. Es ist mal ein bisschen Inhalt drin gewesen und das, ja, da hängen sich halt auch viele dran auf. Und da, also lass mal zum Rückspiel jetzt mal kommen, würde ich
Ja,
sagen.
ja.
Also Bielefeld versucht es nochmal im Rückspiel. Es ist sowieso, es ist eigentlich, das ist eine Kopie der, also eine dramatischere Kopie
Das
vom anderen
HSVs.
vom HSV
Ja.
Stuttgart-Spiel. Also Hinspiel chancenlos, Rückspiel versucht man es dann. Sie haben 8 Torschüsse diesmal aufs Tor sogar. Mehr Ballbesitz, allgemein intensiver alles. Sie gehen auch in der 4. Minute 1-0 in Führung. Langer Ball von Freisel auf Brian Lassme, der den Ball ablegt auf Klos, der den ja dann Volley Richtung Tor befördert und Florian Stritzel im Tor sieht da relativ unglücklich aus. Und dann beginnt der Sturmlauf, kann man schon sagen. Bielefeld mit eigentlich mit guten Chancen und guten Aktionen. Also da hätten das zweite nachlegen können.
Ja. Ich habe dir ja auch geschrieben, ich habe es ja live geguckt und nebenbei Nebenbei Prost. Nebenbei habe ich die geschrieben und ich meinte, wenn Bielefeld vor der Halbzeit noch das 2-0 macht, dann geht heute was. Weil es sah ja richtig so aus. Wien Wiesbaden kam überhaupt nicht raus, hat wenig Ball gehabt, auch nicht richtig. Ich glaube, dann hatten sie eine Ecke, die daneben ging und eine Chance von Hollerbach. Aber da haben sich dann die Bielefelder auch nicht ganz beeindrucken lassen, haben aufs zweite Tor gespielt. Ein Freistoß, der an der Latte landet von Hüsing. Also man war nah dran und dann kommt, ja, man muss eigentlich sagen, kommt so ein Scheißtor.
Es
Also
kommt.
35. Minute, langer Ball von Stritzel, wo sich Ramos verschätzt. Oder war das wieder Andrade? Weiß gerade
Nee,
nicht.
ich glaube Andrade, Andrade. Ich glaub, Ramos hat gar nicht gespielt, meine
Also
ich. Der hat gefehlt, glaube ich. Meinte Koschin hat zumindest.
Andrade hat auf jeden Fall ein bisschen Angst vor Bretagne. Irgendwie jetzt über zwei Spiele gesehen, einmal weggerutscht und jetzt verschätzt er sich ganz stark. Bretagne nimmt ihn natürlich stark an, hat da gut drauf spekuliert, steckt ihn einmal durch zu Hollerbach und ja, dann ist es das 1-1 und dann ist auch eigentlich jede Chance gegessen. Und dann kommt es noch schlimmer, wie es eigentlich nicht hätte schlimmer werden können, eigentlich mit dem Halbzeitpfiff verteidigt Bielefeld wieder in absoluter Bielefeld-Manier, nämlich kaum.
Das war peinlich. Das war
Das,
borderline peinlich von Jekyll und Hack da im Zweikampf gegen Hollerbach.
ja.
Das war, boah, das war in der
Also,
Kreisliga wird Hertha verteidigt.
Hollerbach hat Jäcke einfach, ja, wie eine Fliege abgeschüttelt.
So,
Das sah auch einfach nicht gut aus.
der hat
Ich meine, Jäcke,
der hat zwei Spieler aus dem
ja?
Stand ausgespielt. So, was?
Ja. Schießt dann aufs Tor, hat dann noch Glück, dass Hüsing den abfälscht, dann du gehst mit dem 2-1 in die Pause. Absolut physiologisch natürlich ein ganz beschissener Zeitpunkt für alle Bielefelder. Und das meinte auch Klos. Er meinte halt, ja, wenn du das 2-1 frisst vor der Pause, dann sitzt du halt in der Kabine und jeder weiß, dass du es nicht mehr holst. Das hat auch nichts mehr mit Pessimismus zu tun oder so. Das ist 5 Tore. Also, ja,
Nee,
nee.
war vorbei dann. Also,
Ja, und das Spiel ist dann auch gelaufen.
ja, über die zweite Halbzeit brauchst du auch
Bielefeld
nicht reden, dann ist es.
hat noch ein bisschen Scheiße am Fuß, wo sie den Ball wirklich, ich glaube, zweimal überhaupt nicht reinkriegen. Da hat Hüsing aus 3 Metern schießt er nochmal drauf, da springt noch einer zwischen. Dann Konsbruch nachher noch, der auch ein ganz wildes Spiel gemacht hat, also auch sehr im Kopf wild, was er manchmal für Pässe gespielt hat.
Übrigens, zu
Ja.
Konsbruch, der einzige, also in der. Also es wurden ja alle ausgepfiffen, bis auf Klos. Es hing ja auch ein Trikot von Klos am, da wo die Ultraszene steht. Es
Naja,
hing auch
von
eins von
Konsbruch.
Konsbruch, hing auch da. Also als Bielefelder wurde da noch ein bisschen rausgenommen. Und ja, also Bielefeld steigt verdient ab. Für mich.
Ja, das muss man so sagen, jetzt über die Saison auch gesehen und auch über die beiden Spiele jetzt.
Also
Ist natürlich immer blöd, wenn man, also es ist einfach scheiße, muss man sagen, wenn man aus der ersten Liga kommt und in die dritte Liga geht, sozusagen. Das ist
Vollkatastrophe.
einfach, das ist auch nicht gut. Du musst wieder einen komplett neuen Kader bauen, weil natürlich hat kein Spieler irgendwie einen Drittliga-Vertrag und wahrscheinlich auch nicht das Interesse, in der dritten Liga zu spielen. Außer vielleicht Klos und Konsbruch. Klos hat ja schon gesagt, er hat sein Handy auf laut im Urlaub, er ist immer für den Verein erreichbar. Wenn man jetzt nicht alles falsch macht, macht man Klos noch eine Saison und dann hofft man einfach, dass man mit ihm wieder aufsteigen kann und
hat
dann
ja
kann er
auch.
seine Karriere beenden.
Er hat ja auch noch einen sportlichen Mehrwert. Er hat, glaube ich, 6 Tore,
Ja,
fünf
eben.
Vorlagen gemacht und plus jetzt das in der Relegation nochmal. Es haben übrigens für nächstes Jahr erstmal 3 Spieler Vertrag. Also ist einmal Sebastian Müller, den Braunschweiger ja auch noch kennen. Sicherlich für die dritte Liga eine gute Option.
Ja, der
Vladislav
war
Czerny
alle.
und Chris Schepp plus Klos, den man dann noch reinrechnen kann, der dann unterschreibt für was auch immer die da kannst du. Können sich eine Zahl ausdenken, diese eintragen und dann kann er unterschreiben.
Ja, eben. Da ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Vertrag. Das gab es ja jetzt auch öfter, dieses 4 Jahre Vertrag und davon kannst du dann entscheiden, wie viele Jahre davon du dann noch Fußball spielst und wo du dann in anderen Bereichen tätig wirst. Weil ich denke mal, Fabian Klos wird in diesem Verein irgendwie erhalten bleiben. Ob es erstmal als U, weiß nicht, 17 Trainer ist oder keine Ahnung. irgendwas. Aber ich denke mal, der wird da im Verein bleiben, weil er ist der Verein und
Ja, ich
besser
habe
kann
noch
man es
ein
doch nicht machen.
paar, mich noch ein bisschen, also erstmal möchte ich Wien nochmal gratulieren. Ich habe das nicht so kommen sehen. Also 6:1 habe ich echt nicht erwartet. Also auf
Nee, ich auch
180
nicht.
Minuten gesehen. Hollerbach müssen wir rausheben, der nicht zu halten sein wird. Ich glaube, Köln ist dran. Und Pretheim. Die beiden, Brooklyn Eze, sie hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war schon ganz, das war schon eine Ansage. Trotzdem glaube ich, dass Wien Wiesbaden nächstes Jahr wahrscheinlich der erste Abstiegskandidat für mich ist. Da gehe ich mal von aus, aber
Ja,
wird man dann
da
sehen.
können wir zu genau, weil ich meine, man kann es ja jetzt auch sagen, wir haben jetzt, das ist jetzt die vorletzte Folge, dann nächste Woche haben wir noch einen, das ist einfach nur ein bisschen ja, über Aktuelles der Welt reden und dann gehen wir erstmal in die Pause und dann melden wir uns wahrscheinlich irgendwann im Juli zurück für Prognosen, irgendwelches, aber dann geht es auch eigentlich wieder von vorne los. Wir haben auch ein bisschen was geplant, was Verbesserung angeht, ich weiß nicht, eigentlich erst, wenn ich wieder da bin. Ich hoffe, dass ich wieder da bin, bevor die Saison losgeht, weil dann hätten wir einen Clean Cut. Wenn es nicht so ist, tut es mir leid. Aber wir haben da einiges geplant. Seid da gespannt. Und
Wenn euch das hier gefällt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. 100% unterklassig, % klein und ausgeschrieben. Auf Twitter 100 unterklassig. So, Werbung auch abgehakt. Ich habe noch zu
sehr
Bielefeld noch mal
gut.
ein paar Artikel gelesen. Möchte hier noch mal ein bisschen präsentieren kurz. Einmal, Michael Mutzel ist neuer Sportdirektor. Der war, also beerbt, Sami Arabi. Der war vorher bei Fürth unter anderem und 3 Jahre beim HSV. Dann, ja, kompletter Neuanfang haben wir gerade besprochen, ist auch so angekündigt. Zum Finanziellen, also die Lizenz ist wohl gesichert. Man war vorher in der zweiten Liga Erster mit im TV-Geld mit 19,2 Millionen und hatte ein Etat für 16 Millionen, also rein für die Mannschaft. Und das wird jetzt auf voraussichtlich 6 bis 7 Millionen schrumpfen. Damit bist du in der dritten Liga immer noch Erster. Also 1860 zum Vergleich hat 4,5 Millionen Etat gehabt dieses Jahr für die Mannschaft. Muss natürlich direkt wieder aufsteigen. Und die Frage ist jetzt mit Koshinat oder ohne. Also im Interview meinte Koshinat, er will sich jetzt nicht aufdrängen, da müssen die schon selbst drauf kommen. Also Mutzel und Co. im Verein dann. Er würde aber auch, ja, ich denke mal, er ist dazu bereit und ich glaube, er ist auch noch, er ist noch nicht so verbrannt. Ich glaube, er hat noch irgendwo
Nee.
ein Standing in Bielefeld. Ich glaube, das geht noch.
Ja, ich würde auch, also man kann jetzt beim Hinspiel drüber reden, warum man Klos draußen lässt, aber ich
Weil,
finde,
da gibt es hier Begründung, weil Klos konnte keine 180 Minuten gehen. Das war
ach
der
so, ja
Grund.
gut. Okay. Ja, ich finde, bis auch, also ich meine, das Magdeburg-Spiel und das Hinspiel von der Relegation, das hat ja nichts mit irgendwelchen trainerischen Geschick oder irgendwelcher Aufstellung zu tun, das war einfach ein absolutes Versagen von der Mannschaft auf dem Feld. Ich finde Koshinat auch einen sehr nahbaren Trainer, also wie er dann auch mit Klos gesprochen hat, wie er sich in Interviews gibt. Ich finde ihn sehr ja, sympathisch, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, auch ein sehr kalkulierter Trainer.
Auch Drittliga
Würde es
erfahren.
mir,
Auch super
ja,
Drittliga
also
erfahren.
ich glaube, wenn man jetzt auf so einer, also ich weiß nicht, wie es bei Bielefeld-Fans aussieht, ob sie noch Lust darauf haben. Natürlich möchte man jetzt irgendwie neu anfangen und frische Luft und so, aber ich finde, Koshinat ist da jemand, den du mit Klos irgendwie rausnehmen musst, weil die beiden, ja, ich meine, irgendwie funktioniert das.
Ich
Ich meine,
halte.
Koshinat hat ja auch Klos wiederbelebt.
Ja, ich halte von Koshinat eigentlich auch, eigentlich, ich finde er eigentlich gar nicht schlecht. Er meinte auch, er hat auch ein gutes Interview gegeben nach dem Rückspiel, wurde so ein bisschen nach den Gründen gefragt und ob er nicht hätte mehr durchgreifen sollen und so. Und dann meinte er, hat so ein bisschen Inhalt, also meistens ist er relativ inhaltlos, das war halt nicht so. Er hat halt gesagt, die Harmonie in der Mannschaft war eigentlich gut. Er wollte jetzt, er ist eigentlich einer, der dazwischen hauen kann, aber er wollte jetzt auch nicht Stress provozieren, wo keiner ist. Und es war halt so ein bisschen das Problem auch, also viele meinte auch, die kein Deutsch sprechen konnten in der Mannschaft. Also da, ja, ist ja ein Problem, wenn die Abstimmung dann nicht stimmt. Kann, also muss kein Problem sein, kann aber eins werden. dass das alles ein bisschen zusammengewürfelt war. Und ja, also an alle, also könnt ihr euch das Interview ja nochmal angucken von Koshinat. Das war eigentlich sehr aufschlussreich und er meinte halt auch in dem Zug, dass er halt dabei wäre, aber da müssen die schon auf ihn zukommen. Also der Verein musste auf ihn zukommen und ja,
Ja.
deshalb würde ich Bielefeld auch alles Gute wünschen, weil ja, der Verein gehört ja eigentlich schon mal in die zweite Liga.
Ja. Da würde ich mich auch anschließen, auch was du mit Koshinat gesagt hast. Ich hoffe eigentlich, dass er weiter Trainer bleibt, weil anders als so ein Florian Kohfeldt oder so ist er halt ein sympathischer Trainer, der aber, finde ich, nicht so diese guten Trainerpositionen kriegt öfter. Also ich habe Koshinat jetzt länger nicht mehr erlebt, wo er richtig was aufbauen konnte und auch erfolgreich sein konnte. Ich könnte mir aber auch, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bielefeld sich auf wen Neues stürzt. Einfach, weil man jetzt einfach einen klaren Cut haben möchte und sagt, ja, wir fangen jetzt hier irgendwas Neues an mit irgendwelchen Jugendspielern. Ich glaube, Henrik Koch, 16 Jahre alt, hat ja auch
Ja,
Debüt gegeben im Rückspiel.
aber
Also
darauf jetzt nur zu setzen, da steigst du nochmal ab mit. Also nur mit jungen Spielern kannst du es nicht machen.
Ja, nee, aber soll ich ja auch mal ranführen? Ich meine, du hast einen Fabian Klose auf der gleichen Position, der ihm vielleicht auch ein bisschen was anlernen kann. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen. Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in Liga 2 hoffentlich. Ja, und jetzt haben wir eigentlich für nächste Saison unsere 18 Mannschaften zusammen, die auch wieder um Abstieg und Aufstieg spielen werden. Mit HSV geblieben und mit Wien Wiesbaden Glückwunsch natürlich auch an der Stelle in die zweite Liga dazugestoßen. Und ja, ich hätte jetzt noch ein, zwei Themen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ja, wir sind ja jetzt 56 Minuten drin. Also ein Thema, eine Frage können wir vielleicht noch und den, also die andere machen wir nächste Woche vielleicht. So sind wir bei einer Stunde dann circa.
Gut. Sehr gut. Ja, ich glaube, da spricht man ein bisschen länger drüber. Hast du diesen Champion, nicht Champions League Kracher, Titelkracher in Belgien mitbekommen?
Von Antwerpen. Ja, habe ich
Ja,
gesehen. Ich habe die
überragend.
Situation, ich könnte sie dir jetzt nicht ganz klar.
Naja, ich hab's natürlich.
Dann führ mal ein.
Also in Belgien hat sich ein Triett? Wie haben wir das denn?
Boah,
Drei
ein
Mannschaften
Trio,
haben
ein
um
Trio.
ein Trio. Ein Trio haben sich um den Meister, um den Meisterkampf versammelt, also noch ein Team mehr als in Deutschland. Einmal Union Saint-Gaulois. Gilloa?
Gilloire, keine Ahnung. Weiß ich
Gilloa.
nicht.
Gut. Dann Genk und Royal Antwerpen. Und Genk und Royal Antwerpen haben dann dazu noch am letzten Spieltag gegeneinander gespielt. Also Emotionen pur. Und ich habe geguckt, irgendwie also von Beginn an war Union, glaube ich, Champion. Dann ab der 45. Minute wäre es Genk gewesen, weil Genk in Führung gegangen ist. Dann in der 75. Minute wäre es wieder Union gewesen. In der 80. Minute wäre es Royal Antwerpen gewesen. In der 89. Minute wäre es wieder Union gewesen. In der 91. Minute war Genk soweit Champion. Und dann in der 94. Minute knallt Tobi Alderweireld, ein Legendenspieler von Royal Antwerpen, einen absoluten Strahl ins Tor und macht Royal Antwerpen damit zum Champion in der 94. Spielminute. Also ein Spiel, was nicht mal Fußballmanager oder FIFA hätte besser schreiben können.
Es
Das war
war
wirklich ein perfektes Spiel für Royal Antwerpen-Fans. Das erste Mal seit, boah, ich glaube, 33 oder
66 Jahren,
66 Jahren
also richtig lang.
wieder Meister. Da war auf jeden Fall Emotionen hoch und ja, einfach wunderschön zu sehen, dass genau dieser Spieler, das passt dann auch einfach irgendwie perfekt. Tobi Alderweireld, ja, lange bei Tottenham gewesen und jetzt festigt er seine Ikonenstellung bei Antwerpen, natürlich noch mit so einem Tor. Einfach überragend.
Ja, habe ich auch gar nicht mehr so viel zuzufügen. Das Tor war auch echt schön. Also das war, ich
Ja.
glaube, ein Standard, der rausgeköpft wurde und dann ja einmal volles Risiko und der hat genau gepasst. Also
Genau, das ist nämlich so ein Ding. Den knallst du entweder ins dritte OG oder er geht halt genau da rein.
Das ist aber in dem Moment ist die Chance, dass der reingeht, auch höher als bei so einem.
Höher,
In
ja.
der 65. Minute geht er nicht rein.
Nee, in der 23. auch nicht, aber genau in solchen Dingern machst du dann auch einfach sowas. Also es passt einfach alles zusammen. Schön sowas zu sehen. Und ja, ich finde, kleinere Ligen haben auch immer, also kleinere Ligen, es war ja auch lange im Gespräch, dass Belgien jetzt mit Niederlande, glaube ich, kooperiert, um die Liga einfach interessanter zu machen. Aber ich finde, man sollte auch einfach den Interessantheitsgrad nicht absprechen. Weil es ja doch eigentlich jetzt.
Ja, also man muss ja auch sagen, die Liga ist ja, du hast ja in Belgien, wen hast du da? Du hast Anderlecht, du hast ja, Union Genoa seit so 2, 3 Jahren so gefühlt, dann hast du noch Genk oder Genf. Ach Mann, ich kann nicht. Wer ist wer? Genf.
Brüche?
Genf, ja,
Nee,
Club.
Genk? Genf?
Ja, es gibt Genk und es
Ah,
gibt
man
Genf.
weiß was. Dann Brügge.
Oder Gent. Alter, was?
Gent.
Ne, Genf ist in der
Also hier
Schweiz,
steht
ne?
Genk. Hier steht Genk.
Es gibt aber auch noch Gent. Genf. Und Genf ist aus Schweiz, oder? Alter.
Genf ist da nicht irgendwie so ein Abgeordneten-Ding oder so?
Genf ist Stadt in der Schweiz. What the fuck? Aber es gibt Gent. Gent und Genk. Genk.
Gent gibt's auch. Gent,
Genf war mal
KAA
in der
Gent.
Champions
Und dann
League.
gibt's noch Genk.
Ja, die werden nicht die
Ja,
Massen,
genau.
die ziehen nicht die Massen an und in den Niederlanden hast du halt drei große Ajax,
Aber
Feyenoord,
nee, ich finde,
Ajax,
also,
Feyenoord, PSV
warte.
und dann kommt,
Also, ja,
ja, hast du noch
dann
AZ,
klar.
Alkmaar, ja, ist
Boah, AZ auch.
die sind gut, aber das ist eine kleine Stadt, also das ist jetzt nicht so, dass sie riesen Fanscharen hätten. Hast du noch so
AZ
Utrecht?
overrated. Irgendwie,
Nee, die sind gut. Die sind gut.
AZ war, glaube ich, beim, oh, wann war denn das? PES 2013 war das, glaube ich. Da hatte ja PES noch ka kaum irgendwelche Lizenzen und da gab es in Deutschland, glaube ich, nur Bremen und Bayern. Und in den Niederlanden gab es, glaube ich, AZ. Und ich denke immer, die sind gut und dann schneiden die immer auf den siebten, achten Platz ab.
Nee, die sind immer Dritter, Vierter oder so. Also die sind immer auch bei so Youth
Warte,
League und
ich gucke.
so Geschichten. Die sind gut. Also, letzten Jahre waren die nicht schlecht.
Ich gucke.
Ja, guck kurz nach und dann,
Vierter, ja, okay.
ja, fand ich aber auf jeden Fall ein gutes Thema. Können wir vielleicht nächste Woche nochmal aufrollen, die Eredivisie. Die war gut dieses
Ja,
Jahr.
du hattest ja mal. Ja, du hattest ja auch den Vorschlag gegeben, dass wir uns mal unsere ganzen über den Tellerrand Picks nochmal angucken. Und da mein Fazit zu ziehen, wie gut das da geklappt hat. Ich habe in der Serie A oder der Serie B, war es ja, glaube ich, auch noch spannend mit deinem
Ja,
Südtirol.
nicht zu viel verraten.
Ja,
Als
ja.
ob man sich selber
Das ist dann
nachgucken könnte.
aber so ein Ding für die nächste Folge, wie schon gesagt, da wird es dann einfach nur so ein bisschen. Wir haben es untereinander die letzte Schulstunde genannt. Ich denke mal, das passt es auch irgendwie relativ gut. Hast du noch was?
Nee, ich bin wunschlos glücklich.
Du bist wunschlos
ja,
glücklich.
also euren Teams viel Glück auf dem Transfermarkt jetzt, von mir aus. Und
Ah, sehr schön.
Ich hoffe, dass ihr gute Spieler findet, die genau zu eurem Profil passen und dass ihr nächstes Jahr einen besseren Kader habt.
Ja, gut. Dann, dann natürlich auch viel Glück euch bei den neuen Trikots. Greuther Fürth war ja da relativ schnell unterwegs. Hat schon die neuen rausgehauen. Dann auch viel Glück bei neuen Fußballschuhen, die ihr euch vielleicht kauft, weil die neue Saison geht auch demnächst los und Sommerpausen werden ja ganz gerne dazu benutzt, Fußballschuhe zu kaufen. Und natürlich auch, falls ihr einen Vereinswechsel anstrebt, viel Glück dabei, dass ihr, egal auf welcher Position, den Stammspieler verdrängt und dann da als Prospekt, sagt man ja, glaube ich, auch ganz gerne, als junges Prospekt da durchstarten könnt. Und dann würde ich uns auch eigentlich raushauen. Bis nächste Woche, das letzte Mal nochmal. Und tschüss.
Ciao. Oh.